Radio SRF.
Es ist 7 Uhr, am Mikrofon ist Hans Ineichen. Und das sind unsere Themen. Der Bundesrat will die Bestimmungen für Schweizer Waffenexporte lockern. Die Empörung ist groß. 2 Jahre Euro-Untergrenze zum Franken, ein Konzept, das selbst Kritiker überzeugt. Der Schweizer Tennisspieler Stanislas Wawrinka steht im Halbfinale des US Open. Guten Morgen an diesem warmen Freitag. Bis zu 28 Grad erwarten uns und noch einmal viel Sonne. Lokal gibt es allerdings einige Schauer. Schweizer Rüstungsfirmen sollen künftig bestimmte Waffen auch in Länder verkaufen dürfen, welche die Menschenrechte systematisch verletzen. Der Bundesrat ist der Ansicht, das Argument der Arbeitsplätze sei wichtiger als Menschenrechtsbedenken. Dominik Meyer.
Es geht zum Beispiel um Saudi-Arabien. Dort steht es schlecht um die Menschenrechte und deshalb dürfen Schweizer Rüstungsfirmen heute keine Waffen dorthin liefern. Dieses Verbot will der Bundesrat nun lockern. Es gehe um Arbeitsplätze, sagt Simon Plüss vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Es hat sich einfach gezeigt, dass unsere Rüstungsindustrie benachteiligt ist und dass es für unsere Industrie zunehmend schwierig ist, auf neue Märkte auszuweichen, währenddessen die Konkurrenz in Europa das kann, weil ihre Kriterien eben weniger streng sind im Vergleich zur Schweiz.
Im letzten November noch hatte der Bundesrat auf eine Lockerung verzichtet. Seither aber habe sich die Situation der Schweizer Rüstungsindustrie verschlechtert, findet der Bundesrat. Simon Plüss vom SECO skizziert die geplante Lockerung. Waffen sollen künftig an heikle Staaten gehen dürfen, wenn sie nicht für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden können. Mögliche neue Empfängerstaaten seien Ägypten und Saudi-Arabien.
Das wird man sicher prüfen, ob man beispielsweise Saudi-Arabien wieder auftun könnte für gewisse Waffensysteme, mit denen eben keine Menschenrechtsverletzungen begangen werden könnten.
Es gehe zum Beispiel um Fliegerabwehrkanonen. Es war zu erwarten, der Bundesrat bringt mit dieser Kehrtwende die Linke gegen sich auf.
Ich bin natürlich sehr enttäuscht,
sagt SP-Ständerätin Anita Fetz.
Bei Kriegsmaterial ist für mich nicht die wirtschaftliche Argumentation im Vordergrund, sondern die Menschenrechtssituation. Saudi-Arabien, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Schweiz dorthin Kriegsmaterial schickt.
Bürgerliche Sicherheitspolitiker sehen es anders. Sie hatten die Kehrtwende eingeleitet mit einem Vorstoß im Parlament. FDP-Ständerat Hans Hess beurteilt die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien anders als die Linke und er sagt:
Wenn Sie Saudi-Arabien ansprechen, dort liefert die ganze EU, liefern alle, weshalb soll da die Schweiz nicht auch liefern können?
Die Lockerung wird der Schweizer Arbeitsplätze retten. In 3 Wochen diskutiert der Ständerat über das heiße Eisen, danach der Nationalrat. Der Bundesrat will diese Debatten abwarten, bevor er seinen Entscheid umsetzt und Waffengeschäfte auch mit heiklen Staaten möglich macht.
Die USA setzen in der Syrien-Krise nicht mehr auf eine Zusammenarbeit mit dem UNO-Sicherheitsrat. Die Meldungen dazu mit Thomas Mattis.
Die Vereinigten Staaten würden sich für einen möglichen Militärschlag nicht um die Zustimmung des Sicherheitsrats bemühen, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Das System der UNO habe in Syrien versagt. Am G20-Gipfel in St. Petersburg hatte eine Gesprächsrunde der Staats- und Regierungschefs zu Syrien gestern Abend keine Ergebnisse gebracht. US-Präsident Obama machte sich wiederholt für einen Militärschlag stark. Dagegen waren unter anderem Russland, China und Deutschland. In Kenia haben die Parlamentsabgeordneten beschlossen, die Mitgliedschaft des Landes beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu kündigen. Kenia wäre das erste Land überhaupt, das diesen Schritt unternimmt. Hintergrund des Entscheids sind die Anklagen beim Internationalen Strafgerichtshof gegen den kenianischen Präsidenten Kenyatta und seinen Vizepräsidenten Ruto. Die Politiker werden für Ausschreitungen verantwortlich gemacht, bei denen nach den Wahlen 2007 mehr als 1000 Menschen getötet worden waren. Der iranische Präsident Rouhani übergibt die Verantwortung für Gespräche über das Atomprogramm des Landes dem Außenministerium. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur IRNA. Damit entzieht Rouhani das Thema dem bisherigen Unterhändler Jalalili, der als konservativer Hardliner bekannt ist. Atomexperten sehen mit dem Schritt eine gewisse Entspannung im seit Jahren schwelenden Atomstreit. Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi soll fast 20 Jahre lang unter dem Schutz der Mafia gestanden haben. Laut einem Gericht in Palermo fungierte ein Vertrauter Berlusconis, der frühere Senator Marcello Dell'Utri, als Vermittler zwischen Berlusconi und der Mafia. Demnach genoss Berlusconi zwischen 1974 und 1992 den Schutz der Cosa Nostra und bezahlte dafür viel Geld. Dell'Utri war im März zu 7 Jahren Haft verurteilt worden wegen seiner Verbindung zur Mafia. Am US Open in New York steht Stanislas Wawrinka im Halbfinale. Er bezwang den Briten Andy Murray in 3 Sätzen, 6-4, 6-3 und 6-2. Es ist das erste Mal, dass es der Westschweizer in den Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers geschafft hat.
Seit nunmehr 23 Jahren wird die größte Schweizer Stadt rot-grün regiert. Doch jetzt wollen die Bürgerlichen in Zürich die Mehrheit zurückgewinnen. Bei den Wahlen im Februar treten sie neben den beiden bisherigen mit FDP-Mann Filippo Leutenecker an als Kandidat für das Präsidium und mit 2 Herausforderern aus der SVP. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Nina Fehr, eine junge, unbekannte SVP-Frau, die Tochter von Nationalrat Hans Fehr. Mit ihrer Nomination ist der Zürcher SVP gestern eine kleine Überraschung gelungen. Gemeinsam mit einem Stadtparlamentarier soll sie das schaffen, was die zweitgrößte Zürcher Partei seit über 20 Jahren vergeblich versucht, wieder in die Stadtregierung einziehen und den Bürgerlichen zur Mehrheit verhelfen. Dafür will man diesmal im bürgerlichen Lager geschlossen antreten. Die SVP hat dazu gestern schon mal einen ersten Schritt gemacht und beschlossen, FDP-Mann Filippo Leutnecker zu unterstützen, auch als Kandidaten fürs Stadtpräsidium. Im Wahlkampf soll dann vor allem ein Zusammenschluss aller wichtigen Wirtschaftsverbände vom TCS bis zum Gewerbeverband für das bürgerliche Quintett, 3 neue und 2 bisherige, die Werbetrommel rühren. Das kündigte SVP-Parteipräsident Roger Liebi gestern an.
Die Zürcher Wirtschaft hat Angst vor großen Standortnachteilen aufgrund der rot-grünen Regierung hier. Und deswegen gibt es einen kraftvollen Wahlkampf über Verbände, wie aber auch von den einzelnen Parteien.
Trotzdem ein durchschlagender bürgerlicher Erfolg. Eine bürgerliche Mehrheit in Zürich bleibt unwahrscheinlich. Vor allem für die SVP-Kandidaten dürfte es sehr schwierig werden, die Wahl zu schaffen, auch mit einer einigermaßen funktionierenden bürgerlichen Allianz. Intakte Chancen, in die Stadtregierung gewählt zu werden, hat allenfalls Filippo Leutnecker. Dann, wenn es ihm im Wahlkampf gelingt, sich auch bei Mittewählern als bürgerliches Gewissen in der linksdominierten Zürcher Stadtregierung zu empfehlen.
1 Euro soll mindestens 1.20 Franken kosten. Das hat die Nationalbank vor nunmehr 2 Jahren entschieden und seither verteidigt sie diese Grenze, koste es, was es wolle. Kritiker von damals gestehen heute ein, dass das besser klappe als erwartet. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Einer, der sich mit der Kursuntergrenze der Nationalbank nie so richtig anfreunden konnte, ist Ulrich Kohli. Ausgerechnet er, der als Chefökonom selber jahrelang bei der Nationalbank gearbeitet hat. Er sagt zwar, die Währungshüter hätten ihren Job bisher gut gemacht, aber...
Ich bin immer noch der Meinung, es wäre am besten gewesen, nichts zu machen. Aber das kann noch mehrere Jahre gehen, bis man endgültig weiß, ob das die richtige Politik gewesen ist oder nicht.
Dennoch sei das letzte Kapitel der Kursuntergrenze nicht geschrieben, warnt Kohli.
Natürlich das größte Problem ist immer noch ausstehend. Also das wird die zweite Phase sein, wenn man diese Politik rückgängig machen will. Und da weiß niemand, wie das geht. Also man hat keine Idee, wann und in welchen Bedingungen das stattfinden wird.
Der Ausstieg birgt verschiedene Gefahren. Reagieren die Währungshüter zum Beispiel zu spät, droht Inflation, weil zu lange zu viel Geld auf dem Markt ist. Reagieren sie zu früh, müssen sie unter Umständen weitere Fremdwährungen aufkaufen, um den Mindestkurs zu verteidigen. Damit würde aber ihr Devisenberg, der mit einem Gegenwert von 440 Milliarden Franken ohnehin schon gigantisch groß ist, weiter anwachsen. Wegen all diesen Gefahren war Kohli von Anfang an gegen eine Kursuntergrenze. Ganz anders Daniel Lampard, der Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, bedauert, dass die Nationalbank damals nicht noch mehr getan hat, dass sie die Kursuntergrenze nicht bei 1,30 oder gar bei 1,40 pro Euro festgelegt hat.
Ja, 1,40 wäre ein großer Schritt gewesen, dessen waren wir uns immer bewusst. Wir gingen davon aus, dass es weitere Einschränkungen des Devisenmarktes bedarft hätte damals, also über Kapitalverkehrskontrollen oder andere Maßnahmen, dass man klar gesagt hätte, die Realwirtschaft hat prioritär, der Handel wird eingeschränkt.
Die Realwirtschaft, damit meint Lampard vor allem die Exportindustrie und den Tourismus. Sie litten am meisten unter der Frankenstärke. Für sie wünscht sich der Gewerkschafter nach wie vor einen höheren Euro-Franken-Kurs. Öffentlich fordern mag er das aber nicht mehr. Und so scheint es, als hätten sich alle mittlerweile mit einem Euro-Franken-Kurs von 1,20 arrangiert. Die Gewerkschaften, die Exportindustrie, der Tourismus. Die Währungshüter bekommen denn auch im Großen und Ganzen gute Noten für ihr Agieren in den letzten 2 Jahren. Selbst von Kritikern wie Lampard und Kohli.
Stanislas Wawrinka bleibt am US Open auf Erfolgskurs. Der Schweizer Tennisspieler hat die Weltnummer 3 Andy Murray geschlagen in 3 Sätzen und steht nun im Halbfinal. Bernhard Scher.
Vor 20.000 Zuschauern im weltweit größten Tennisstadion Arthur Ashe, bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen 24 Grad, zeigte Stanislas Wawrinka von A bis Z eine perfekte Leistung. Dabei gelang ihm etwas, was auf dem internationalen Top-Niveau nur noch ganz selten vorkommt. Er musste keinen einzigen Breakball abwehren, was beweist, wie stark Wawrinka servierte. Im 35. Anlauf steht der 28-jährige Wawrinka an einem Grand-Slam-Turnier zum ersten Mal im Halbfinal. Als erst 3. Schweizer nach Roger Federer und Marc Rosse. Überzeugend und verdient. Für Wawrinka eine besondere Genugtuung, weil der Titelverteidiger und Wimbledon-Sieger Murray ein großer Champion sei.
C'est juste énorme, surtout de battre Murray, qui est un très grand joueur, un très grand champion, qui a gagné 2 Grand Slam en une année. Et voilà la manière dont je le bats et que je cherche le match, je suis vraiment très satisfait.
Morgen im Halbfinal trifft Wawrinka auf die Weltnummer 1 Novak Djokovic mit einem guten Gefühl. Das letzte Direktduell, der Achtelfinal in Melbourne, den Wawrinka nach über 5 Stunden und mit 10-12 im 5. Satz verloren hatte, gehört heute noch zum Besten, was die Tenniswelt je gesehen hat.
7:12 vorbei, weiter geht es hier mit Börse und Wetter.
In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.937 Punkten im Plus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.849 Punkten im Minus von 1,5%. Der Dollar wird zu 94,42 gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,96 bzw. zu einem Dollar 31,33. Das Wetter? Heute ist es nochmals oft sonnig. Im Laufe des Nachmittags und am Abend gibt es vor allem in den Bergen Lokalschauer. Es wird erneut warm mit rund 28 Grad.
Informationen zum Start in den Freitag. Die redaktionelle Verantwortung hat Erich Wies. Am Mikrofon ist Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.